Wow. Ja, und wirklich gerne bin ich hier und ich freue mich zu sehen, was hier geschieht. Und wenn wir nur ein bisschen in ihr Leben investieren können, dann sind wir sehr froh und selber dankbar. Und möchte auch sagen, als ich auf der Bibelschule war in Dallas, Texas vor 1000 Jahren. In meiner erste Bibelschulwoche, ich denke, war ein Kinderevangelist als Gastsprecher da und hatte einen Kinderdienst in New York City. Es war nicht Bill Wilson. Und er hat alle feurig gemacht für Kinderevangelisation. Und so habe ich mich angemeldet für den Kinderdienst. Ich war eine Katastrophe. Also ich bin eine Woche ausgehalten und dann habe ich gesehen, das ist nicht mein Dienst. Aber ich bin sehr dankbar für so einen Dienst. Und ich wünsche mir, dass ich als Kind das Evangelium gehört hätte. Das hätte nicht nur mir, sondern meine Eltern, meinem Bruder, meinen Nachbarn sehr viel Schmerzen erspart. Ja. So, ich bin sehr dankbar für Menschen, die ihr Leben gegeben haben. Und ich weiß, dass wir irgendwie so den Gedanken bekommen haben, dass wenn wir Menschen danken und wenn wir Menschen ehren für das, was sie tun, dann das nimmt Ehre von Gott weg. Genau das Gegenteil ist wahr. Gott wird verehrt durch Menschen und er wird geoffenbart durch Menschen und er hat uns geschaffen, um sich durch uns zu offenbaren. Und ein Freund von mir, er hat eine Vorlesung gegeben, ein Seminar gemacht in einer Gemeinde und er wusste nicht, dass eine der von dem Leitungsteam in dem Seminar war und er hat gesprochen über wie Gott die Juwelen findet und sich durch diese offenbart. Und er hat davon gesprochen, wie wertvoll Menschen sind in den Augen Gottes. Und dass wir Christen manchmal haben ein schlechtes Bild von Menschen. Und Gott hat ein wunderbares Bild von Menschen. Er hat sie geschaffen, um sich durch Menschen zu offenbaren. Und er hat davon gesprochen und dann hat er gesagt, gibt es irgendwelche Fragen? Und diese von dem Leitungsteam in der Gemeinde, er hat gesagt, ich glaube, dass Gott großartig ist. Und mein Freund sagte, du weißt natürlich, dass das keine Frage ist. Und habe ich irgendetwas gesagt, wo du den Eindruck bekommen hast, dass ich denke, Menschen sind nicht, dass Gott nicht großartig ist. Und er hat gesagt, du machst immer die Menschen groß. Und das nimmt Ehre weg von Gott. Und da war ein Gemälde auf der Wand und er hat gesagt, guck mal diese Gemälde und stell dir vor, du bist der Maler. Und ich fange an, das zu kritisieren und alles falsch zu finden, was in diesem Bild ist. Bekommt der Künstler Ehre oder Scham? Und es ist mir wirklich einmal so groß geworden, als ich mich vorbereitete für eine Hochzeit. Eine Geschichte, ich sollte eine Hochzeitspredigt machen und eine Geschichte kam mir in den Sinn.
Und das war ein ganz alte Film von einem New Yorker. Und er spricht zu seiner Frau, ein typischer New York Mann, und spricht zu seiner Frau und er sagt: Guck mal, ich möchte, dass du etwas verstehst. Ich bin der Chef und du bist nichts. Ich bin der Chef und du bist nichts. Ich sage das noch einmal. Ich bin der Chef und du bist nichts. Hast du das verstanden? Sie sagte: Ja, du bist der Chef von nichts. Da habe ich gesehen, warum die Beziehung zwischen Christus und seiner Braut so viel Gott die Ehre gibt. Weißt du, wenn wir sagen würden, heute kommt der König von nichts, weil wir nichts sind. Und er ist der König und wir sind nichts. Heute kommt der König von nichts. Würden ein paar Leute aus dem Fenster schauen, ne, um sowas Seltsames zu erleben. Aber sie würden nicht unbedingt begeistert sein und sie würden auf keinen Fall den Eindruck haben, jetzt kommt etwas Herrliches. Jetzt kommt ein herrlicher König, aber er ist nicht der König von nichts, sondern der König der Könige. Und das gibt ihm um so viel mehr Ehre. Die Bibel ist eine Geschichte von einem Gott, der dauernd Menschen sucht. Und was für eine Freude hat er, wenn er Menschen findet. Ich habe für eine Zeit lang habe ich diese Bibellesen-Methode versucht. Ich finde, beste Methode ist einfach die Bibel durchlesen. Aber ich habe eine Zeit lang das versucht, etwas aus dem Alten Testament und etwas aus dem Neuen Testament morgens zu lesen. Und da habe ich in 1. Chronik die ersten 5 Kapitel gelesen. Das liest wie ein Telefonbuch. Ja, so. Und dann im Neuen Testament, aber las ich in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, in diese Sache im Alten Testament, in 1. Chronik, es gibt so ein Reportage nach der anderen. So und so ist geboren, hatte Kinder, ist gestorben. Und Kapitel nach Kapitel von diesen Bemerkungen: geboren, hatte Kinder, gestorben. Also wissenschaftlich muss irgendetwas dazwischen gekommen, zwischen Geburt und Kinder haben. Nicht wahr? Und dann normalerweise ist es nicht sofort tot nach der Kindergeburt. Ja. So, da ist ein ganzes Leben. Und diese Leute damals lebten sehr lang. Also ein großes Leben da. Und anscheinend war der Heilige Geist so gelangweilt, dass eigentlich das Einzige, was er berichten konnte, war: Er war geboren, hatte Kinder, ist gestorben. Und dann kam ich zu Apostelgeschichte 13.
Und ich las, wie Gott ein Zeugnis gab. Ich habe David gefunden. Nicht David gemerkt, nicht David ist mir aufgefallen, sondern ich habe David gefunden. Und davor heißt es, Gott gab Zeugnis. Das finde ich so. Kannst du dir vorstellen, Sonntag, vormittags, Gottesdienst, und Josef sagt, hat irgendjemand ein Zeugnis? Und Gott steht auf und sagt, ich habe ein Zeugnis. Und so war es. Gott gab Zeugnis. Gott stand auf und sagte, ich habe ein Zeugnis. Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das war Gottes Zeugnis. Und du kannst dir die Freude hören in diesem Zeugnis. Du kannst merken, wie froh das Herz Gottes ist, dass er einen Menschen gefunden hat nach seinem Herzen, der weiß, was in seinem Herzen ist, und er tut das. Gott sagt nicht, ich habe das getan, sondern er erfreut sich, dass so ein Mensch da ist, der nach seinem Herzen ist. Und ich glaube, Gott freut sich jedes Mal, wenn er Menschen findet, der seinen ganzen Willen tun wird. Ich bin so froh, dass ich den Ruf Gottes gehört habe, als ich 23 Jahre alt war, auf einer Bibelschule in Dallas, Texas, mitten in der Anbetung, und Gott sprach zu meinem Herzen, ich möchte etwas Gewaltiges in Deutschland tun, möchtest du dabei sein? Ich habe gesagt, Gott, wenn du mich in Deutschland haben willst, möchte ich nirgendwo anders in der ganzen Welt sein. Und ich war so froh, dass ich in ein Team gesetzt wurde von Dallas nach Deutschland, das dieselbe Einstellung hatten, dasselbe Herz hatte. Wir wollen Gottes Königreich sehen, wie im Himmel, so auch in Deutschland. Und ich bin froh für jede Bibelschüler, der durch diese Schule gegangen ist und diesen selben Ruf geantwortet hat. Ich habe so viele Aufrufe gesehen. Und ich weiß selber, nach Jahren in Deutschland war ich mit einem Mitarbeiter von Glaubenszentrum Holger Petri, wir waren nach Pensacola geflogen, wo wir gehört haben, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat in Pensacola. Und ich sagte zu Holger, nur dass du weißt, auf dem Flug dahin, nur dass du weißt, egal was der Aufruf ist, egal was der Aufruf, erster Aufruf ist, ich gehe nach vorne. Wenn es ein Aufruf zur Bekehrung, ich gehe nach vorne. Mir ist egal. Und dann ging ich nach vorne. Es war kein Aufruf zur Bekehrung, sondern es war ein Aufruf für, wer möchte was Neues von Gott. Und ich bin nach vorne gegangen. Und ich stand in eine Schlange, und ich bin mittlerweile so lange in Deutschland gewesen, damals erzogen von den Deutschen, und ich war sehr demütig. Und so natürlich ging ich nicht zu Steve Hill, der große Evangelist. Ich ging auch nicht zu dem Pastor John Kilpatrick. Ich ging auch nicht zu Michael Brown. Ich ging auch nicht zu David Ravenhill, sondern zu einer unbekannten Frau, weil ich so demütig war. Und ich stand in der Schlange auch
Ordnung muss sein. Und ich stand da in der Schlange, sah auch wie eine Hochzeit. Ich sehe, ich darf nicht über diese Linie treten. Und so stand ich da. Und gerade wo ich dran war, die Frau ist woanders gegangen. Bin ich in die andere Schlange gestanden und nach vorne. Ja, so Schritt für Schritt und ganz ordentlich. Und nochmals, sie ist woanders. Ich habe das dreimal gemacht und sie hat das auch dreimal gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht hier gekommen, um irgendjemanden hinterher zu jagen. Und er setzte mich hin und der Heilige Geist sagte, und wieso nicht? Da sagte ich, das stimmt. Ich bin nicht hier gekommen, um höflich zu sein. Ich möchte was von Gott. Und so ging ich zu Steve Hill. Stand nicht ordentlich in dieser Schlange, sondern ich habe sehr gute Ellenbogen, und ich drang durch, ja, kam zu ihm, und er machte genau das, ging weg. Ich habe gesagt, auf keinem Weg. Ich habe seine Hand geholt, ja, auf meinem Kopf getan, und ich habe gesagt, ich habe ihn in den Augen geschaut, und sagt, du betest für mich. Und er guckt mich an und er sagte, yes, sir. Und wisst ihr was? Das nächste, was ich wusste, und das ist eine wahre Geschichte vor Gott, das nächste, was ich wusste, ich lag auf der anderen Seite des Raums auf dem Boden. Und an dem Flug kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist geschehen. Und als ich so vielleicht 15 Minuten später die Augen aufmachte und hochschaute, sah ich eine Runde von deutschen Pastoren, die über mir geschaut haben und gesagt, hast du einen guten Flug, Bruder? Der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass bei jedem Aufruf ist wirklich etwas Wertvolles da für uns. Und ich weiß ganz genau, diese zwei kostbaren Menschen und ihre ganze Familie haben diesen Ruf gehört auf der Bibelschule. Und ich kann auch nur sagen, genauso wie Sie gesagt haben, ohne die Bibelschule hätten Sie das nie geschafft. Und ich glaube, jeder, der mitgekommen ist und mit Ihnen gearbeitet haben, könnte genau dasselbe sagen, ohne dass Sie diesen Ruf gehört haben. Und das ist die Wahrheit. Ohne dieses Ehepaar, diese Familie, ohne dass sie den Ruf gehört haben, wäre hier keine Gemeinde. Manche Leute sagen, Gott kann das mit oder ohne uns tun. Wenn das wirklich die Wahrheit wäre, dann wäre die Geschichte schon längst zu Ende gekommen. Es liegt nicht an Gott. In einem gewissen Sinne liegt es schon an Gott, weil Gott möchte unbedingt Menschen gebrauchen. Ich bin überzeugt, dass Gott alles tun könnte ohne uns. Aber ich bin auch überzeugt, Gott tut nicht, was er kann. Er tut, was er will.
Ich habe ein ganzes Jahr in Denver, Colorado, als Evangelist gearbeitet. Denver ist die Hauptstadt von verrückten Menschen. Und ich habe mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Und dann hat jemand mir eine Frage gestellt, und es war, kann Gott alles tun? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Und er sagte, kann Gott einen Felsen so schwer schaffen, dass selbst er nicht heben kann? Ich bin einfach weggelaufen. Ich hab nur gedacht. Ja. Und ich habe so viele verrückte Fragen gehört, ja. Und dann bin ich 2-3 Jahre später nach Deutschland gekommen, bin auf der Straße in Braunschweig und jemand fragte, ich habe eine Frage. Und das war ein Universitätsstudent. Ich habe eine Frage. Kann Gott alles tun? Und ihr kennt den Rest der Frage. Und ich bin weg. Ich habe ihn angeschaut und ich habe nur gedacht, das muss wohl irgendwie in einem Buch stehen, diese Frage. Weil es ist kein Zufall, dass hier in Deutschland eine Frage gestellt wird, die ich von einem wirklich, also weggeblasenen Mensch gehört habe. Vor 3 Jahren. Und so hat er diese Frage gestellt, kann Gott einen Felsen so schwer schaffen, dass selbst er nicht heben kann? Da habe ich gesagt, Gott tut nie Blödes. Aber mir ist wirklich die Offenbarung gekommen, Gott tut nicht, was er kann, sondern er tut, was er will. Er benutzt seine Stärke, um seinen Willen zu erfüllen. Und so ist es mir klar, dass Gott alles viel besser machen könnte ohne mich. Aber es geht nicht darum, was er kann, es geht darum, was er will. Er will nicht. Und das ist die Souveränität Gottes. Manche Menschen sehen die Souveränität Gottes, als würde Gott Schach spielen von beiden Seiten des Brettes. Und Gott macht alles und wir schauen nur zu. Wenn du die Bibel liest, siehst du eine ganz andere Philosophie Gottes. Er sucht Menschen. Bevor er irgendetwas tut, er sucht Menschen. Und John Wesley sagte, Gott tut nichts auf Erde, ohne durch glaubendes Gebet. Wenn Gott irgendetwas tun möchte, er sucht einen Menschen, dem er seinen Willen anvertrauen kann, und dann wird die Sache geschehen. Gott tut nichts Direktes vom Himmel, einfach so zu tun. Sein Wille ist, Menschen zu gebrauchen. Deswegen hat er uns geschaffen und deswegen hat er uns auch erlöst. Wir sind nicht Zuschauer. Wir sind Teilnehmer. Wir sind Empfänger von Gott. Aber wir steigen mit hinein in die Geschichte. Ist das nicht wunderbar? Und so, was hier an diesem Ort geschehen ist, ist nicht direkt aus dem Himmel gefallen, sondern es hat mit einem Gott zu tun, der es absolut liebt, durch Menschen zu arbeiten, durch Menschen sich zu offenbaren. Und wie viele Kinder gibt es noch, Ich war ein paar Tage krank und war im Hotel so wirklich, also mit der Zeit. Gestern früh ging es mir gut und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr hier im Hotel bleiben. Und ich bin durch Berlin durchgefahren. Ich bin an jedem Ort, der etwas für mich zu bedeuten hat. Bin an dem Checkpoint Charlie gefahren. Ich bin an dem Nolliplatz gefahren, wo früher die Gemeinde, christliches Zentrum Berlin war, Nollendorfplatz. Bin da gefahren. Ich bin an der Babelsberger Straße gefahren, wo die damals, jetzt heißt es Gemeinde auf dem Weg, damals hieß es Philadelphia-Gemeinde, Gemeinde der offenen Tür, wo Wolfhard Magis Pastor war. Und sehr viel ist in dieser Stadt geschehen. Und ich hab mich so gefreut. Ich habe es nicht geschafft, zum Stadion zu fahren, wo wir 94 Marsch für Jesus Feier hatten. Ich war aber an dem damaligen Palast der Republik gefahren, unter den Linden gefahren, Brandenburger Tor, Hallo gesagt, weitergefahren und einfach zu einem Ort nach dem anderen, wo ich wirklich die ganze Zeit, die ganze Stunden nur die Treue Gottes gefeiert. Und ich habe schon Gott die Ehre gegeben, aber ich habe die ganze Zeit daran gedacht, ohne Menschen wie Volkert Spitzer. Wo ich nach Deutschland kam, war er das brennende Feuer in diesem Land. Wolfhard Magis, der ein Psychotherapeut war, aber wurde ergriffen von der Wahrheit des Wortes Gottes. Das alles geschehen ist, Marsch für Jesus, was eine wunderbare Idee Gottes war, Jesus groß zu machen in der größten Stadt Deutschlands. Es war wirklich, mein Herz war voll von Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein. Und dann habe ich an diesem Tag gedacht, und Josef hat mich gebeten, sie nicht zu erwähnen. Es tut mir leid. Das kam mir unmöglich vor. Besonders, wo ich die ganzen Geschichten heute Morgen gehört habe und gehört habe, was Gott hier in diesem Stadtteil Berlins gemacht hat für 25 Jahre. Ich habe eine andere Predigt vorbereitet und die war ganz gut. Aber das, was ich eben gesagt habe, das war von meinem Herzen. Die Predigt wäre auch von meinem Herzen gewesen sein. Aber ich glaube von ganzem Herzen, ich lese hier gerade auf der Wand, Gott sind alle Dinge möglich. Und die B-Seite davon ist, alle Dinge sind möglich für die, die glauben. Das sind zwei Dinge, die zusammen geschehen. Gott tut, was er tut, durch glaubende Menschen. Menschen, die zupacken. Menschen, die sagen, ich bin dafür da. Hineni, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin deins, ich gehöre dir. Mein Leben ist dir zur Verfügung gestellt. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich vertraue dir von ganzem Herzen und ich glaube deinem Wort. Und wenn du sagst, das ist möglich, ich glaube dir. Ich denke an Kaleb, ein Mann, in dem ein anderer Geist lebte. Inmitten einer Gesellschaft des Unglaubens. Kaleb und Josua waren glaubende Menschen. Und Gott sagte, Kaleb, ein Mann, in dem ein anderer Geist ist, der mir völlig folgt. Das ist, was Gott sucht. Er sucht Menschen des Glaubens. Wenn man Hebräerbrief liest, Hebräer 11, es geht nicht um Geschichte Menschen, es geht nicht um Menschen, der außergewöhnliche Geschicklichkeit und Talente. Es geht sogar nicht um perfekten Charakter in Kapitel 11 von Hebräerbrief, sondern es geht um Menschen, die es gewagt haben, Gott zu glauben und ihm zu folgen. Und wir leben in Zeiten, falls ihr euch fragt, war die Predigt, die er vorhatte, kürzer als das, was er jetzt bringt? Ich bin fast fertig, okay? Aber ich möchte sagen, wir leben in Zeiten, glaube ich, wo Gott ruft, sein ganzes Volk aufzustehen. Es ist nicht mehr die Zeit, dass nur hier und da Menschen sind, die zu Gott Ja sagen, sondern er sucht ein ganzes Volk. Er suchte sein ganzes Volk. Er suchte eine ganze Gemeinde, eine ganze Gemeinschaft, eine ganze Gruppe von Menschen, die gebildet sind aus Menschen, die zu Gott bedingungslos Ja gesagt haben. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen aufrufen, heute Nachmittag aufrufen. Es ist die Zeit, Ja zu Gott zu sagen, bedingungslos Ja zu sagen. Und um ein bedingungsloses Ja zu sagen, musst du wirklich eine Überzeugung in deinem Herzen haben, was wir heute Morgen als erstes Lied gesungen haben. Gott ist gut, alle Zeit. Ist er gut? Amen. Das ist, wie Gott ist. Gott ist zu vertrauen. Ich kann ihm wirklich Ja sagen, weil ich weiß, er wird mich nie falsch führen. Ich gebe ihm das Recht, mein Leben zu führen. Und wenn ich auf dem Weg bin, werde ich merken, er hat es perfekt vollzogen. Ein Volltreffer. Und möchtest du, dass dein Leben ein Volltreffer ist? Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wie viele gehören zu dieser Gemeinde? Ich möchte nur wissen, mein Gebet wird nicht nur für die Gemeinde sein, sondern für jeden in diesem Raum. Aber Vater Gott, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und vor dir steht. Und ich danke dir für die Gnade in ihren Herzen, gerade jetzt, in Jesu Namen, Ja zu dir zu sagen, bedingungslos Ja.
Herr, die Antwort wird immer ja sein. Weil du mein Herr bist. Weil du mein Gott bist. Weil du es verdient hast, dass ich dir vertraue. Du hast nie, nie versagt. Du warst immer treu. Und alle die Wege des Herrn, die Wege bis hierher und die Wege, die noch weitergehen. Für diese Gemeinde, für Josef und Maria, für ihre ganze Familie, für jeden Mitarbeiter hier, für jeden, der aktiv ist in dieser Gemeinde, für jeden, der hier in diesem Haus heute ist. Die Wege von diesem Punkt an sind nur reine Gnade und Treue für die, die seine Bündnisse und Zeugnisse bewahren. Herr, wir stehen vor dir. Wir stehen vor dir als Menschen, die so abhängig sind von dir. Ohne dich können wir nichts machen. Und total gedemütigt durch die Tatsache, dass ohne uns willst du nichts tun. Und so reihen wir uns ein heute in Jesu Namen und sagen zu dir, ja, Herr. Hier sind wir, hier bin ich, um deinen Willen zu tun. Und wir sagen, dein Name sei verherrlicht und dein Königreich komme und dein wunderbarer, perfekter Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch auf diese Erde, auf der wir leben. Und ich rufe über jeden Menschen aus in diesem Haus heute. Ich rufe aus die multiplizierte Gnade Gottes über euer Leben. Gnade um Gnade. Multiplizierte Gnade. Gnade in Vermehrung. Gnade in Vielfalt. Gnade in jedem Bereich deines Lebens. Gnade für alles, was du brauchst. Gnade für deine Arbeit. Gnade für die Schule. Gnade für den Dienst. Gnade für die Familie. Ich rufe Gnade aus über jede Familie in diesem Haus. In Jesu Namen. Gnade und Treue. 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 Unser Gott ist der treue Gott. Er ist der Gott, der immer das tut, was er verspricht. Er ist der Gott, der seine Verheißungen wahr werden lässt. Er ist der Gott, der seinen Bund erhebt über alle seine Namen. Er ist der Gott, der über sein Wort wacht, um sicher zu sein, dass alles geschieht, nachdem er gesagt hat, das ist der treue Gott, dem wir dienen. Das ist der treue Gott, zu dem wir ja sagen. Er wird nie versagen. Er wird nie uns in Stich lassen. Er wird nie uns auf eine Sackgasse führen. Er wird uns nie zu Schande werden lassen. Zu diesem Gott erheben wir unser Leben und sagen, wir gehören dir. Ich gehöre dir. Und du kannst mit meinem Leben tun, was du willst. Führe mich auf deine Wege, denn alle deine Wege sind erfüllt mit Hesed und Emet, mit unaufhörlicher Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Treue und Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.